Hallo und herzlich willkommen. Und meine erste Frage an meinen heutigen Gast: Warum sollten wir alle mal nach Jamel in Mecklenburg-Vorpommern reisen?
Da fällt mir eigentlich nur ein wirklich guter Grund ein, und zwar unser Rockfestival für Demokratie und Toleranz. Jamel rockt den Förster.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Birgit Lohmeier. Zug in eine rechte Idylle.
Ja, hallo Frau Lohmeier, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Wo sitzen Sie gerade?
Ja, hallo, ich sitze gerade in einem Aufnahmestudio in Schwerin tatsächlich, weil das Nächste ist, was möglich war, zu Jamel gelegen.
Wenn Sie aus Jamel, wo Sie leben, wegfahren, haben Sie dann auch Heimweh nach Jamel?
Also nach unserem alten historischen Forsthof, ja, tatsächlich, natürlich. Weil wir da, das ist unser Lebenstraum gewesen, genau so zu wohnen und zu leben, wie wir es jetzt dort tun. Mit viel Natur drumherum, mit ein paar Tierchen. Das ist schon was, was mich auch wieder dahin zieht und wo ich mich dann immer freue, wieder nach Hause zu kommen.
Was könnte einen denn irritieren, wenn man nach Jamel kommt?
Also wenn man nach Jamel hineinfährt, das ist ein Sackgassendorf, man biegt also von der Bundesstraße aus ab und fährt durch eine wunderschöne Wald- und Felderlandschaft. Und gleich nach dem Ortsausgang wird einem relativ klar, wo man gelandet ist. Es begrüßt einen unter anderem ein großes Wandgemälde, sehr prominent in der Dorfmitte mit sehr völkischen Motiven. Dann gibt es noch einen Wegweiser, der ist, glaube ich, auch sehr berühmt in den Medien präsentiert worden, der unter anderem zum Geburtsort von Adolf Hitler zeigt und anderen Schreckensorten
also nach
des
Braunau.
NS-Regimes. Genau.
Nicht unbedingt der Ort, an den man hinweisen müsste, wenn man sich in der Einöde in Mecklenburg-Vorpommern befindet. Da hat man ja andere Ziele, als nach Braunau zu fahren. Das heißt, das sagt schon ein bisschen was aus über die Menschen, die eben auch neben Ihnen als Nachbarn in Jamel leben. Also erzählen Sie uns mal ein bisschen über Ihre Nachbarschaft.
Also wir sind 2004 in dieses Dorf gezogen, von Hamburg aus. Wir sind also Großstädter, Großstadtflüchter, könnte man fast sagen, und fanden dort unter der Bewohnerschaft dieses 40-Seelendorfes einen berüchtigten Neonazi und hatten uns das damals zugetraut, mit diesen Menschen in irgendeiner Form in diesem kleinen Dorf eher nebeneinander her leben zu können. Was dann passierte, ungefähr anderthalb Jahre später, ist, dass ganz gezielt Häuser, die leer standen oder einen Besitzerwechsel zu verzeichnen hatten, mit rechtsextremen Familien besetzt wurden, also von denen bewohnt wurden plötzlich. Das heißt, also demografisch tat sich da wirklich ein Riesenumbruch. Einige der Leute, die das nicht mitmachen wollten, zogen weg. Es gibt noch zwei Parteien außer uns, die sich als neutral bezeichnen, die es aber wahrlich nicht sind. Mittlerweile hat sich das im Laufe der Jahre herauskristallisiert und es gab uns. Und wir wurden ganz schnell auch von den neu zugezogenen und diesem alteingesessenen Rechtsextremen gemobbt, kann man sagen. Also es war sehr klar, die wollten uns nicht haben im Dorf. Wir störten ihr kleines nationalsozialistisches Musterdorf.
Ja, und daraus hat sich etwas ergeben aus, wenn man so will, aus diesem Widerstand auch und vielleicht auch der Tatsache, dass sie nicht klein beigeben wollten. Sie hatten eine Idee. Nämlich welche?
Die erste Idee, die uns durch den Kopf schoss, war, glaube ich, ziemlich gut. Ich muss mich mal selber loben oder uns. Wir haben gesagt, wir müssen der Bevölkerung dieser Region zeigen, was mit diesem Dorf hier passiert ist in den letzten ein, zwei Jahren. Das ist ja relativ, da es ein Sackgassendorf ist, durch das man nicht automatisch durchkommt oder hinkommt, ist es ja so, dass die Bevölkerung nicht unbedingt wusste, was passiert war. Das haben wir dadurch geschafft, die Bevölkerung nach Jamel zu locken, indem wir mehrere verschiedene Veranstaltungen ins Leben gerufen haben. Und da wir beide künstlerisch aktiv sind, war das eine Kunstausstellung, eine Gartenausstellung und letztlich auch schon in 2007 das erste kleine Rockfestival, also ein Musikfestival.
Also vor 17 Jahren, und dieses Festival hat tatsächlich für Furore gesorgt. Es findet nach wie vor statt. Inzwischen kommen im Grunde genommen 100-mal so viele Menschen, wie Leute vor Ort leben. Beim letzten Mal waren es, glaube ich, 3500 Menschen, die da gespielt haben bei ihrem Festival. Was ist es für ein Festival?
Es ist, wie gesagt, ein Musikfestival, relativ genreübergreifend. Es ist nicht nur Rockmusik, es ist viel Rockmusik tatsächlich auch, möglichst auch ziemlich punkig. Aber wir haben natürlich auch Rapper dabei. Wir haben Leute, die eher im Popmusik in der Branche unterwegs sind. Also wir sind ganz offen für Menschen, die einfach Lust haben, von der Bühne herunter uns solidarisch zu sein und vielleicht auch ein paar Ansagen zu machen, wie es mit unserer Gesellschaft bitteschön nicht weitergehen sollte, nämlich indem die Rechtsextremen immer mehr Räume einnehmen.
Ja, und da haben sich über die Jahre wirklich großartige Unterstützer gefunden, also Bands, die wir alle kennen, die da gespielt haben. Wollen Sie mal ein paar nennen?
Ach, das ist immer die Frage, die mir viel Schwierigkeiten bereitet, weil es so viele mittlerweile waren, dass ich immer Angst habe, ich vergesse irgendjemanden, der dann ganz beleidigt sein könnte.
Dann machen wir mal Dalli Dalli. Sie einen, ich einen.
Okay, die Toten Hosen.
Deichkind hat da gespielt.
Die Ärzte.
Die Sportfreunde Stiller.
Fanta 4.
Fettes Brot. Jetzt müssen wir schon keine Doppelnennung hinkriegen.
Ja, genau. Jetzt hakt es auch gerade bei mir. Machen Sie noch
also
einen.
Also Grönemeyer hat da gespielt, Juli hat da gespielt, Igor Levit. Also es ist wirklich eine große Reihe von Menschen, die gesagt haben, sie fahren wirklich weit in die Mecklenburg-Vorpommersche Provinz, um sie zu unterstützen und ein Zeichen zu setzen gegen rechts. Gibt es denn inzwischen Momente, wo Sie irgendwo in Deutschland unterwegs sind, mit Leuten ins Gespräch kommen und sagen, Sie kommen aus Jamel und dann weiß man sofort Bescheid?
Ja, aber es passiert auch tatsächlich sehr häufig, zu meinem Erstaunen mittlerweile, dass Menschen noch nie etwas von diesem Dorf gehört haben. Aber gut, kann man ja nachholen. Im Moment läuft ja gerade eine tolle Dokumentation in der ARD-Mediathek. Da kann man sich mal schlau machen, wenn man Jamel bis heute noch nicht gehört und wahrgenommen hat.
1:1 der Talk auf Bayern 2. Heute bei mir zu Gast ist Birgit Lohmeier. Sie und ihr Mann Horst Lohmeier haben diverse Preise gewonnen für ihre Zivilcourage, für ihr Engagement in einem kleinen Dorf, in dem sie leben, in Mecklenburg-Vorpommern. Jamel heißt es. Über ihre Geschichte ist nur auch ein Dokumentarfilm gedreht worden, der heute Abend ausgestrahlt wird im BR-Fernsehen und auch in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Titel Jamel lauter Widerstand. Haben Sie ihn denn schon in der fertigen Version gesehen?
Oh ja, ich glaube, wir sind eine der ersten gewesen, die ihn gesehen haben. Natürlich als Protagonisten war es dem Regisseur Martin Groß sehr wichtig, dass wir sofort, als er ihn fertiggestellt hatte, ihn uns auch zeigte.
Und wie finden Sie ihn? Wie ist es, sich denn selber zu sehen und das eigene Schaffen, Wirken so zu sehen? Finden Sie es gelungen? Fühlen Sie sich verstanden?
Auf jeden Fall. Dazu muss man sagen, dass Martin Groß ja schon in den Vorjahren jedes Jahr ein ganz kleinen Film, so eine Viertelstunde, 10 Minuten, über das jeweilige Festival produziert hat. So, wir kennen ihn schon lange, haben eine sehr vertrauensvolle Beziehung zu ihm und insofern waren wir sicher, dass es ein ganz toller Film werden würde.
Wie wichtig ist denn Öffentlichkeit für Sie?
Super wichtig. Ich würde fast sagen, ohne zu übertreiben, lebenswichtig. Weil das ist genau das, was wir gemerkt haben, wenn wir an die Öffentlichkeit gehen, bekannt machen, was uns passiert zum Beispiel, was mit diesem Dorf passiert ist, dann kann es nur einen Schutz bedeuten.
Dann muss man an der Stelle auch mal dazu sagen, es ist ja irgendwo auch ein schwieriges Leben. Man ist da in unmittelbarer Nachbarschaft. Es sind ja auch viele Rechtsextreme, die zu feiern sozusagen dorthin kommen von irgendwoher. Da ist ja schnell ein Bedrohungsgefühl da, das Sie vermutlich auch schon mal so gefühlt haben.
Ja, das nicht nur manchmal, sondern eigentlich permanent fühlen wir uns da bedroht vor Ort, weil wir nie wissen, wann irgendjemand aus der Nazi-Szene sich wieder mal einfallen lässt, uns zu schaden. Wir haben schon sehr, sehr viele Straftaten gehabt, die an uns verübt wurden, ganz unterschiedlicher Natur bis hin zu einer schweren Brandstiftung. Insofern sind wir sehr wachsam geworden in den letzten Jahren und haben auch natürlich auch ein paar Sicherungsmaßnahmen ergriffen. Das gehört dazu, zu dem Leben in einem Nazidorf.
Ja, in diesem Film geht es um die Gegenwart. Das wird das Festival 2024, also quasi vom vergangenen Sommer, mitsamt der Vorbereitung begleitet, das ja fast nicht stattgefunden hätte. Was war das Problem?
Das Problem war, dass, was auch, glaube ich, viele andere Kulturinitiativen in Deutschland mittlerweile leider erleben müssen, dass die rechtsextreme Szene sich besonnen hat, also nicht nur ganz plump Sachbeschädigungen, Beleidigungen oder andere Dinge sich auszudenken gegen gute Aktionen, die für die Demokratie arbeiten, sondern dass sie auch die juristischen Mittel und Wege ausloten. Zum Beispiel in diesem Fall unserem Festival zu schaden. Man hat uns aus der Gemeindevertretung, also das ist eine Gesamtgemeinde, der auch Jamel angehört, aus der Gemeindevertretung heraus hat einer der Menschen dort Horst und mich persönlich angezeigt, wegen Umweltverschmutzung. Wir haben auf dem Gelände, was uns die Gemeinde jedes Jahr zähneknirschend zur Verfügung stellt für das Festival, haben wir auf einer etwas steileren Stelle, die aber alle 3500 Besucherinnen und Besucher überwinden mussten, zu Fuß, um zum Eingang zu kommen, haben wir zertifiziertes Betonrecycling ausgestreut. sozusagen.
Damit es nicht so matschig wird, sondern
zur Sicherung,
kompakt.
Mhm. Genau, zur Sicherung dieses etwas steileren Aufstiegs. Das hat dieser findige Mensch aus der Gemeindevertretung zum Anlass genommen, zu sagen, die haben da Müll hingekippt. Die Staatsanwaltschaft hat natürlich Kripobeamte hingeschickt, die haben ermittelt und haben aber ganz schnell gesagt, an dem ist keine Umweltverschmutzung. Und das Verfahren wurde eingestellt. Das ist im Moment die aktuelle politische Kampfform der rechtsextremen Szene, dass die Leute sozusagen mit Anzeigen überziehen, klein machen wollen, einschüchtern wollen, sie davon abbringen wollen, gute Dinge für unsere Gesellschaft zu tun.
Das Festival hat ja dann trotzdem stattgefunden, auch das ist zu sehen in dem Film. Und der Film behandelt auch die Anfänge dieses Festivals, das ja jetzt schon wirklich 15 Jahre lang existiert. Es gibt also altes Archivmaterial auch zu sehen. Was war letztendlich wirklich die Initialzündung zu sagen, wir holen Bands zu uns in dieses kleine Dorf?
Also 2007, das erste Festival, war ja eine direkte Reaktion auf die Drangsalierung unserer neuen Nachbarn. Dann hat sich ja tatsächlich 2015 diese schwere Brandstiftung an unserer riesigen Scheune zugetragen. Und daraufhin gab es nochmal wirklich einen Schub für dieses Festival. Wir hatten zwar schon mit Alphaville eine sehr große Band in 2014 gefunden, die bei uns auftrat. Aber 2015 waren natürlich die Bilder und die Meldungen von dem Brand an unserer Scheune durch die Medienlandschaft ganz Deutschlands gegangen. Und die Musiker der Toten Hosen sahen das in der Tagesschau und sagten, da müssen wir hin. Und genau das passierte dann auch. Sie spielten einen Benefits-Auftritt bei uns in 2015 und haben aber das Gelände nicht verlassen und sich nicht verabschiedet von uns, ohne uns zuzusichern. Sie würden uns weiterhin unterstützen und das tun sie bis heute. Und so haben wir wirklich dieses exquisite Line-up jedes Jahr, was wir alleine als Privatleute nie zusammenstellen könnten, weil wir die Kontakte gar nicht besitzen.
Und vermutlich auch gar nicht bezahlen könnten. Es ist ja dann doch immer noch vergleichsweise ein kleines Festival mit in dem Jahr 3500 Besuchern. Es ist ja kein Rock am Ring.
Wir können nicht größer werden, weil unser Forsthof halt nicht mitwächst.
Die kleine Wiese, auf der es stattfindet.
Ja, genau. Das Infield ist halt auf unserem eigenen Gelände und das ist halt begrenzt.
Auf der beim allerersten Mal 2007, ich habe nachgeschaut, Bands gespielt haben, wie Wismar Rockband, das Gitarrenduo Tom und Martin, die Country Dance Band, klang also noch nicht ganz so glamourös, aber war schon mit viel Engagement verbunden, das über die Jahre getragen hat. Also was treibt letztlich die Bands auch an zu sagen, wir machen das, auch wenn es sich vielleicht für uns gar nicht lohnt finanziell?
Ich glaube, das ist eine Frage einerseits des Renommees. Mittlerweile reißen sich auch gerade nicht ganz so bekannte Bands bei uns, auf der kleinen Bühne zu spielen. Und es ist natürlich auch so, was wir bieten die Gelegenheit für gesellschaftspolitische Statements. Und das hat man ja auch nicht so häufig. Die großen Festivals unterstützen das ja nicht unbedingt oder forcieren zumindest nicht unbedingt, dass ein Herbert Grönemeyer eine kleine Ansprache hält von der Bühne runter. Und insofern ist das eine schöne Kombi, so eine Win-Win-Situation. Wir kriegen sozusagen über die großen Stars eine wunderbare Aufmerksamkeit, aber die Stars haben auch die Möglichkeit, mal Tacheles zu reden, was sie von der Entwicklung von diesem sogenannten Rechtsruck in Deutschland halten.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Birgit Lohmeier leistet lauten Widerstand.
Und zwar mit dem Musikfestival, das sie mit ihrem Mann veranstaltet in ihrem Heimatort, da wo sie lebt, in Jamel in Mecklenburg-Vorpommern. So, und jetzt wollen wir mal in ihre Biografie eintauchen, in die Zeit, bevor sie nach Mecklenburg gezogen sind und sich mit der Problematik Rechtsextremismus beschäftigen mussten. Sie sind geboren 1958 in Hamburg. Was haben Ihre Eltern da beruflich gemacht, Frau Lohmeier?
Ich komme aus einem sehr kleinbürgerlichen Haushalt sozusagen. Meine Mutter war zeitlebens, zumindest seit ich auf der Welt war, Hausfrau tatsächlich. Ein Modell, was es heutzutage ja kaum noch gibt. Obwohl ich gerade gelesen habe, das ist wieder im Kommen. Und mein Vater war der Leiter eines Ersatzteillagers in einem Autohaus und Handel. Also relativ, ich will nicht sagen bildungsfern, aber es waren schon sehr einfache Leute, meine Eltern.
Was waren so die Dinge, die Sie dann glücklich gemacht haben als Kind?
Ich habe mir mein kleines Klappfahrrad geschnappt und bin sozusagen in die Natur gefahren. Natur in Anführungszeichen in diesem Fall, weil wir lebten ja in Hamburg in der Großstadt. Aber auch da gibt es ja Parkanlagen, wo ich wunderbar auf Bäume klettern konnte. Und ich bin dann zur Trabrennbahn gefahren. In Hamburg-Farmsen war die damals. Und habe mich da bei den Ställen herumgetrieben, weil ich, wie viele kleine Mädchen ja auch, fasziniert von großen Pferden war. Ja, das war so meine Interessen damals. Und ich habe viel gelesen schon als Kind.
Und dann so Mitte der 70er Jahre, Sie waren 17 Jahre alt. Wer waren Ihre Heldinnen damals oder Helden? Susie Quattro, David Bowie, Che Guevara, keine Ahnung.
Ich neige eigentlich nicht zur Heldenverehrung. Man fragt mich manchmal auch, was ich für Vorbilder habe. Nicht nur literarisch, sondern ganz generell. Und da sage ich immer, nee, ich habe keine Vorbilder. Also das ist mir ganz fremd, dieses Denken, dass ich irgendjemandem nacheifern möchte. Und mit 17 war ich beinharter Deep Purple Fan.
Ja, und Ihr politisches Engagement, war davon auch schon was zu sehen damals?
Jein, vielleicht so in Ansätzen. Also ich habe zumindest irgendwann in der 11., 10., 11. Klasse ungefähr angefangen, an der Schülerzeitung mitzuarbeiten und habe da durchaus schon kritische Artikel auch zum Beispiel über fehlende Jugendarbeit in unserem Stadtteil veröffentlicht. Das erinnere ich noch. Aber das waren wirklich nur ganz zaghafte Ansätze, sich gesellschaftlich zu engagieren.
Denn es waren ja bewegte Zeiten, als Sie so gerade so 20 wurden, war Punk gerade rum. Franz Josef Strauß hat kandidiert bei der Bundestagswahl gegen Helmut Schmidt aus Hamburg. Anti-AKW, Hausbesetzer, da war ja eine ganze Menge.
Ich glaube, das war auch die Zeit, in der ich auf meine erste politische Demonstration gegen Strauß tatsächlich gegangen bin.
So, aber es heißt, Sie seien damals regelmäßig in die Justizvollzugsanstalt gegangen in Hamburg zu besuchen. Weiß nicht, ob es stimmt.
Ich habe ja als erste Berufsausbildung eine Erzieherausbildung gemacht, bevor ich dann anfing, Erziehungswissenschaften zu studieren an der Universität. Und in dem Rahmen habe ich tatsächlich angefangen, wir nannten das Freizeitgruppen, für junge, jugendliche Gefangene im Hamburger Jugendknast Hannover-Sand anzubieten, mit Kolleginnen zusammen.
Ja, wollen Sie mal davon erzählen? Das war ja eine Erfahrung, die nicht viele machen, dass sie tatsächlich da mal hinkommen. Was haben Sie erlebt?
Ich glaube, so unterm Strich kam für mich die Erkenntnis heraus, dass die Menschen, die bei uns in Deutschland in den Strafanstalten sitzen, nicht die sind, die sehr, sehr, sehr intelligent sind, so rumgesprochen. Die wenigsten jedenfalls. Das sind viele Leute, die einfach aus Dummheit in so eine kriminelle Karriere reinrutschen, die irgendwie vielleicht andere psychische Probleme haben, die sie dazu zu Straftätern haben werden lassen. Das ist so eine Erkenntnis, die, also wir hatten auch eigentlich nur, also keine schweren Straftaten. Ich glaube, nur einen Mörder hatte ich mal dabei in der Gruppe. Aber ach nee, der hatte einen Kumpel gedungen, seine Eltern zu ermorden. So rum war das. Also eine Anstiftung zum Mord. Manchmal vielleicht für jener nachvollziehbar, die Eltern loswerden zu wollen. Aber das ist natürlich relativ drastisch.
Also ja. Das heißt, Thema Bildung ist Ihnen wichtig als Anliegen auch?
Auf jeden Fall, ja, das ist, also ich habe es dann auch während des Studiums sozusagen weiterverfolgt. Da haben wir dann in einem gemeinnützigen kleinen Verein sogenannte Knastarbeit gemacht und sind dann bin ich tatsächlich auch weiterhin zu Besuchen in die Strafanstalten gegangen. Und danach, nach dem Studium, habe ich dann ja tatsächlich mit Drogenabhängigen gearbeitet und deren Familien. Und die kommen ja leider auch häufiger mal in den Anführungszeichen auf, Genuss, Anführungszeichen zu, einer Strafhaft beziehungsweise von Gerichtsprozessen gegen sie. Und da habe ich sie auch begleitet. Also ich hatte viel mit Justiz zu tun in den Jahren. Ja.
1:1 der Talk, heute mit Achim Bogdan und meinem Gast Birgit Lohmeier, die mir aus Schwerin zugeschaltet ist. Sie lebt mit ihrem Mann in einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern namens Jamel, wo sie gemeinsam immer im Sommer ein vielbeachtetes Musikfestival gegen Rechts veranstalten, auf dem auch schon die Fantastischen Vier, die Toten Hosen und die Ärzte aufgetreten sind. Jetzt waren wir gerade bei Ihrem Studium der Erziehungswissenschaften in Hamburg stehen geblieben. Dazu gab es noch ein Ergänzungsstudium Kriminologie. Wie kam das denn?
Naja, ich bin ja Krimi-Autorin und das hat sich schon sehr, sehr früh in meinem Leben angebahnt, dass mich sozusagen die dunkle Seite unserer Gesellschaft und von Menschen eher interessiert als irgendwas Nettes, Harmonisches, Hübsches. Und als es dann diesen Studiengang, der war ganz neu zu der Zeit, gab, habe ich gedacht, Mensch, super. Genau das ist es noch, was mir fehlt, bei meiner bisherigen Ausbildung gefehlt hat auch. Das mache ich doch mal.
Wobei, ich glaube, das Studium jetzt nicht ursprünglich für Krimi-Autorin gedacht ist.
Nee, tatsächlich nicht. Ne? Aber es ist schon so, das hat mir viele Einsichten gebracht und viele auch interessante Dozenten hatten wir dort. Den Herrn Müller, das ist ein Landeskriminalamtsbeamter aus Österreich, der unter anderem irgendwie den Briefbomber damals zur Strecke gebracht hatte in Österreich. Also so spannende Geschichten, einfach spannende Menschen, die mal kennenzulernen. Wie muss jemand ticken, um sich hinein zu versetzen, so als Profiler in solche Täter? Das fand ich sehr, sehr erfrischend.
Was war denn die Perspektive nach Ihrem Studium oder Ihren Studien? Womit ging es dann wirklich los?
Mit Arbeitslosigkeit. Weil ich tatsächlich einen Studiengang gewählt hatte, die Diplompädagogin GIG hieß das damals, der kaum Berufsaussichten barg. Es sei denn, man wollte universitär weiter gebunden bleiben und wissenschaftlich arbeiten. Das wollte ich nicht. Ich wollte in die Praxis, ich wollte ran an die Menschen. Und daraufhin, wie gesagt, fand ich erstmal nichts, weil ich war den Leuten zu teuer, den Einrichtungen, die mich hätten einstellen können, wo ich mich bewarb als Sozialarbeiterin dann. Die sagten, ja, die sind aber keine Sozialarbeiterin, die kriegen ja eigentlich ein höheres Gehalt. So, das waren so die Anfangsschwierigkeiten. Ich habe das dann mit irgendwelchen Jobs, Bürojobs überbrückt. Und dann, ich glaube, die erste Anstellung war genau, das war in einem Projekt, einem Präventionsprojekt, das jungen Leuten Musikunterricht und Übungsräume zur Verfügung stellte. Also auch da hatte ich schon einen Bezug zur Musik. Und da war ich halt die Leiterin dieser Einrichtung in dem Stadtteil, in dem sie stand.
Und dann noch Arbeit in der Suchtprävention und Suchtberatung. Mhm. Mit Sicherheit auch ein ganz schön schweres Thema, das Sie da gelebt haben und miterlebt haben.
Ja, auf jeden Fall. Man erlebt schon schwierige Charaktere und deren schwierige Leben. Und ich konnte zum Glück mich immer emotional relativ gut separieren, auch von den Einzelschicksalen. Also das ist schon eine Voraussetzung, dass man das länger macht oder wenn man das länger machen möchte, nicht, dass man nicht mit jedem Klienten, mit jeder Klientin mitleidet oder sich so dermaßen in sie einfühlt, dass man selber auch ganz verzweifelt ist.
Nun hat sich in der Zeit auch was für Sie verändert. Sie haben ein zweites Leben begonnen, wenn man so will, beruflich. Sie haben angefangen, Texte zu schreiben, Journalismus und auch Schriftstellerei. Was ist da mit Ihnen passiert?
Das war gar keine abrupte Veränderung, sondern ich habe schon als Kind kleine Geschichten verfasst. Das lag dann natürlich jahrzehntelang brach, dieses Talent von mir. Aber dadurch, dass ich dann mit Horst zusammengekommen bin, der ja selber auch sehr kreativ ist und der mich bestärkt hat zu sagen, Mensch, nun schreib doch mal den verdammten Roman zu Ende. Und ich habe ihn dann auch tatsächlich fertig geschrieben und habe ihn angeboten und ich bekam einen Zuschlag, was ja auch sehr selten ist. Ich habe ihn, glaube ich, an 3 Verlage geschickt und einer der 3 gab mir gleich einen Zuschlag für das Projekt und da bin ich dann sozusagen in die professionelle Schreiben gekommen und war wahnsinnig stolz und habe mich umorientiert, habe gesagt, Pädagogik, gerade die Arbeit mit Süchtigen ist so kräftezehrend, das will ich auch nicht bis zum Rentenalter machen. Wunderbar, ich biege jetzt mal ab in die Kreativschiene und habe mir einen kleinen Bürojob gesucht, damals bei Freunden, die eine Designagentur hatten und habe dort halt meinen Brotjob gemacht, wie man so schön sagt, das Geld verdient zum Leben und habe dann weiterhin geschrieben und mehrere Romane und sehr, sehr viele Kurzgeschichten verfasst, die auch veröffentlicht wurden.
Damals noch unter anderem Namen. Wie haben Sie geheißen als Autorin?
Mein erster Autorinnenname lautet Birgit H. Hölscher. Das ist halt mein Mädchenname.
Und das H., also nicht von Hölscher, sondern dazwischen?
Das war der Spitzname, den ich damals trug. Der hieß Houdini.
Aha, warum?
Weil ich mich in der Lebensphase gefühlt habe, als hätte ich mich selbst entfesselt.
So, und diese Birgit H. Hölscher hat ja dann einige Bücher veröffentlicht, Krimis und so weiter. Was waren das für Bücher? Wo haben die gespielt? Was hat sie damals inspiriert?
Wie ich, glaube ich, schon vorhin erwähnte, haben mich immer die Schattenseiten von menschlichen Psychen interessiert. Also es waren keine Ermittlungsgeschichten, wo dann irgendwie jemand, ob es nun Polizist, Privatdetektiv oder völlig außenstehender Mensch, einen Fall löst. Das finde ich und fand damals auch schon ziemlich langweilig für mich zu schreiben. Also ich habe mich immer eher in die Täterperspektive rein gedacht und aus der geschrieben, beziehungsweise die Psychologie aller anderen Figuren versucht mit einzubauen in das Geschehen.
Und das spielte dann auch in Hamburg? Hatte das dann auch so ein bisschen so, dass trug das dann Dinge in sich, die Sie persönlich auch erlebt hatten, gesehen hatten?
Bisher spielte wenig in Hamburg, was ich geschrieben habe. Also ich bin schon, glaube ich, relativ fantasievoll. Der erste Roman spielte in Köln. Der zweite spielte in einem fiktiven Dorf, in dem ein junges Paar gezogen war, zusammen mit einem zweiten Paar. Also es hat ein bisschen vorweggenommen, so was mir oder Horst und mir jetzt, ja, was wir denn gemacht haben tatsächlich, 20 Jahre später. Also die Schauplätze sind, glaube ich, relativ zufällig, beziehungsweise haben eigentlich nichts mit meinem direkten Lebensumfeld zu tun. Mit Ausnahme natürlich der 3 Wismar-Krimis, die ich für den Rostocker Hinsdorf Verlag geschrieben habe, weil es da natürlich einen klaren Auftrag gab. Ne? Schreib mal was, was an der Ostseeküste spielt. Die haben so eine Ostseeküstenreihe und ja, da habe ich natürlich Wismar genommen, das vor unserer Haustür liegt. Und da spielen dann halt 3 der Romane.
Ja, und dann haben Sie Anfang der Nullerjahre einen Tapetenwechsel vorgenommen. Sie wollten raus aus der Stadt. Sie sind aus Hamburg nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen. Warum? Was haben Sie sich denn damals gedacht? Was haben Sie sich vorgenommen?
Es kam einiges zusammen. Es war so, dass meine Mutter gestorben war und mein Vater allein zurückblieb. Allein im Sinne von, dass ich das einzige Kind bin von ihm. Und er war schon damals fast 80 Jahre alt und wir hatten, Horst und ich hatten parallel aber überlegt, nach 15 Jahren in Hamburg St. Pauli hat man wirklich sämtliche Geschichten, die das Leben so spielen kann, miterlebt. Das war uns irgendwie zu viel geworden. Also der Stadtteil ist toll, der ist bunt und laut und wie gesagt, man erlebt dort viel. Wir waren auch Teil der Künstler, der Off-Künstlerinnen-Szene dort. Aber es wiederholte sich irgendwann alles und wir wollten also was anderes machen. Und die Idee, innerhalb Hamburgs nochmal umzuziehen oder in eine andere Stadt zu ziehen, fanden wir sehr, sehr unattraktiv. Wir haben gesagt, ja, wenn, dann machen wir was komplett anderes und ziehen aufs Land. Wir waren immer schon sehr, sehr naturverbunden und das fiel zusammen. Wir haben dann meinen Vater mitgenommen nach Jamel. Der hat 1,5 Jahre dort noch gelebt mit uns in dem alten Forsthaus. Ja, so kam das mit Jamel und uns.
Tja, und dann haben Sie einen Hof vorgefunden, sehr idyllisch, in Backstein. Dazu noch eine sehr wunderschöne Fachwerkscheune nebenan, damals jedenfalls, als sie noch stand. Mhm. Was hat dieser Ort in Ihnen ausgelöst, Jamel?
Also wir fanden von Anfang an uns wahnsinnig hingezogen dorthin. Weil wir hatten im Grunde am Anfang nur ein einziges Foto, das der Makler auf dieser Internetplattform, wo er es anbot, eingestellt hatte. Und allein dieses Foto, das hat bei uns so viel ausgelöst, das war so wirklich, boah, das wäre toll. Und dann sahen wir als Zweite beim zweiten Blick, was es kosten sollte und haben dann gesagt, ist wohl nicht so unsere Preisklasse. Und außerdem ist es viel zu weit weg von Hamburg, weil wir beide hatten damals ja noch unseren arbeitstechnischen Lebensmittelpunkt dort und wollten den auch erstmal noch halten. Und dann haben wir aber doch durch mit viel Verhandlungen mit dem Makler, mit dem Eigentümer den Preis relativ ordentlich drücken können. Und dann fuhren wir dahin und dachten, ja, das ist es. Bei der ersten Besichtigung dieses Hauses, des Grundstücks und so weiter, hatten wir beide schon das Gefühl, ja, wir haben es gefunden, unser Traumdomizil.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Birgit Lohmeier. Krimi-Autorin mit Zivilcourage.
Sie ist mit ihrem Mann Anfang der Nullerjahre nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen in ein 35 oder 36 Seelendorf damals namens Jamel, das absolut ideal und toll aussah auf dem Foto des Maklers. Sie haben es dann gekauft, sind hingezogen. Wann ist Ihnen das erste Mal gekommen, dass es schwierig werden könnte, dass es Schwierigkeiten gibt?
Das war relativ bald, nachdem wir tatsächlich umgezogen sind mit unseren 3 Haushalten, die wir in Hamburg hatten. Also Anfang 2004. Wir hatten nämlich auf dem Gelände einen Bauwagenbewohner mit übernommen vom vorherigen Eigentümer. Die haben gesagt, ja, ist groß genug hier, kannst gerne bleiben. Und der kam eines Tages sehr, sehr aufgelöst zu uns und sagte, ich bin gerade total bedroht worden. Da waren nämlich die Mutter und die Schwester dieses Nazi-Anführers, der damals ja schon dort lebte, bei uns an den Gartenzaun gekommen und er hatte seine mehreren Wagen, die er hatte, direkt in Nähe des Gartenzauns und haben ihn angegriffen verbal, haben ihm gesagt, verbiss dich hier, was willst du hier? Und er war super verängstigt. Er wollte dann gleich, dass wir Stacheldraht ziehen, was wir natürlich abgelehnt haben. Aber das war für uns das erste Warnzeichen. Aha, hier ist eine Stimmung bei den Nachbarn, die nicht unbedingt neugierig auf uns ist, sondern die haben genau gemerkt, wir gehören nicht zur rechten Szene und wollen uns hier halt nicht und möchten uns am liebsten vertreiben.
Also es klingt so ein bisschen wie in einem Roman von Julie C., nur halt in echt. Und es haben sich die Dinge dann auch tatsächlich hochgeschaukelt. Also es gab dann tatsächlich konkrete Bedrohungen. Irgendwo lagen auch Tierkadaver rum. Was haben Sie erlebt?
Och, das kann ich gar nicht mehr alles zusammenbekommen. Also es fing, glaube ich, an, als wir das erste Festival machten tatsächlich. Da wurde großflächig an den Laternenmasten im Dorf plakatiert gegen das Festival. Sehr obszöne Sprüche, die ich jetzt nicht wiederhole. Es gab einen Briefkasten von uns, unser Briefkasten wurde permanent mit Nazi-Aufklebern beklebt und wenn wir sie abgerissen und abgepult hatten, am nächsten Tag war er wieder beklebt. Irgendwann lag dann in diesem Briefkasten eine tote Ratte. Also es wurde immer massiver und immer mehr im Grunde. Es gab Graffiti, es gab verbale Bedrohungen, mimisch-gestische Bedrohungen aus der relativen Entfernung. Es gab Sachbeschädigungen. Wir sind wirklich quasi schon gestählt in der Opferperspektive, was sich Leute so einfallen lassen, um Menschen aus ihrem Dorf zu vertreiben.
Also es wirkt von außen betrachtet so ein bisschen, als ob der Hebel immer wärmer gedreht wird am Herd. In dem Fall war es bei Ihnen so, dass tatsächlich auch dann irgendwann Ihre Scheune brannte. Und das war relativ dramatisch, denn das war also, da hätten wirklich Menschen verbrennen können.
Ja, wir hatten zu der Zeit noch eine Ferienwohnung, die wir an Urlauberfamilien vermietet haben. Und es waren nicht nur wir beide zu Hause, sondern eben auch ein Paar mit zwei kleinen Kindern. Und glücklicherweise saß der Vater dieser Familie noch draußen und sah, wie jemand weglief von unserer Scheune, also vom hinteren Ende zum Dorf hingewandt, von der Scheune weglief auf die Dorfstraße. Und kurze Zeit später schlugen schon die ersten Flammen aus dem Gebäude. Und da konnten wir sozusagen ganz schnell, weil er uns alarmierte, die Feuerwehren rufen, die rauschten dann auch aus allen Richtungen an. Es gibt ja viele freiwillige Feuerwehren auf dem Lande. Und versuchten zu löschen, haben aber ganz schnell aufgegeben, haben gesagt, das müssen wir jetzt kontrolliert niederbrennen lassen. Das steht schon voll in Flammen. Da kommen wir nicht gegen an, gegen das Fachwerk. Das war ja wirklich sehr traditionell noch gebaut. Und sie haben dann noch nur einfach die ganze Nacht lang unser Wohnhaus und den Anbau gekühlt mit ihren Wasserstrahlen. Weil es natürlich, es war 6 Meter entfernt, dieser Riesenbrand zu unserem Wohnhaus. Und das war die Gefahr, dass wir in der Nacht halt auch obdachlos werden könnten.
Und es hat sich hinterher herausgestellt, tatsächlich auch anhand der Spuren, es war also offensichtlich eine Brandstiftung.
Auf jeden Fall. Das hat der Brandermittler, der gleich am nächsten Tag kam, sofort festgestellt. Es ist Brandbeschleuniger benutzt worden von dieser Figur, die unser Urlaubervater halt hat wegrennen lassen. Ist eine Lunte gelegt worden zum hinteren Ende der Scheune, also von uns aus nicht sichtbar. Das war sehr, sehr eindeutig Brandstiftung. Die Täter sind leider bis heute nicht gefasst worden. Das war ja in 2015, wenn Sie sich erinnern, das Jahr, in dem auch sehr viele Unterkünfte von Migranten bzw. Asylsuchenden in Flammen aufgingen. Und das war sozusagen gerade modern in dem Jahr und hat sich leider auch als sehr erfolgreich herausgestellt, weil die wenigsten Täter sind ja gefasst worden damals.
Nun hätte das ja auch ein Moment sein können, wo Sie trotzdem sagen, jetzt reicht's, wir gehen hier. Es wird uns einfach buchstäblich zu brenzlig. Hier kann man eigentlich so nicht leben. Sie sind aber geblieben und haben dann, wir haben es vorher schon gehört, eine ungeahnte Solidaritätswelle bekommen, weil unter anderem die Toten Hosen davon gehört hatten.
Genau. Also die Frage, jetzt wegziehen hier aufgrund dieser Brandstiftung, auf dieser traumatischen Erfahrung, kam uns eigentlich überhaupt nicht in den Sinn. Wir haben uns noch in der Brandnacht, weil wir beide natürlich so voller Adrenalin stecken, dass wir überhaupt gar nicht ans Schlafen gedacht haben, hingesetzt, haben Pressemitteilungen geschrieben, haben gesagt, das muss an die Öffentlichkeit, was uns heute Nacht hier passiert ist. Und daraufhin kam natürlich die riesige Aufmerksamkeit auch. Und die tat uns wahnsinnig gut. Und wir sagen ja auch immer, das ist der beste Schutz für uns, dass wir mittlerweile so semi-prominent sind, dass wir uns, ich sag mal, relativ sicher fühlen können.
Und es hat ja in den Jahren danach auch dazu geführt, dass eben zum Beispiel die Ärzte, die wir vorher gehört haben, auch dort gespielt haben, die im Übrigen nur ein Lied gespielt haben bei Ihnen.
Ja, das war super. Das war so großartig. Bela war tatsächlich mit einer anderen Band bei uns im Programm.
Also Bela B., der Schlagzeuger eigentlich, der Ärzte.
Genau, genau. Und der hatte so quasi hinter unserem Rücken seine beiden Mitmusiker motiviert, doch für einen Song nach Jamel zu reisen. Die haben sich dann ins Auto gesetzt und sind nach Jamel gefahren. Und plötzlich standen die drei auf der Bühne. Und das war natürlich großartig, weil nicht nur unser Publikum war super geflasht, sondern auch wir. Wir hatten ja von nichts gewusst. Das war eine super Überraschung. Und dann haben sie, was haben sie gespielt? Welchen Song? Natürlich Schrei nach Liebe.
Ein Lied, in dem es um einen Rechtsextremen geht und der in Wirklichkeit eigentlich ein armes Würstchen ist. Das wurde dann richtig laut rausgeschrien, da auch das Wort, das in diesem Lied auftaucht, nach dem Motto, wer A sagt, muss auch Rischloch sagen.
Ja, genau, da haben sie alle mitgesungen. Das ist sowieso toll. Unser Publikum ist so, die wissen ja vorher nicht, wer auftreten wird. Nicht nur bei den Ärzten, nicht, sondern bei allen Bands. Wir machen das seit ein paar Jahren so, dass wir einen großen Bühnenvorhang haben. Und man weiß erst dann, wenn der fällt, welche Band dahinter steht und als nächstes auftreten wird. Aber trotzdem ist unser Publikum sowas von textfest. Das ist grandios.
Egal, wer spielt, die singen
ja
mit.
Ja.
Jetzt frage ich mich, wie ist das? Sie sind ja während dieser Festivaltage, sind Sie letztendlich everybody's darling. Die Bands lieben Sie, die Fans, die hinkommen, Tausende lieben Sie, die Medien kommen dann auch. Aber dann kommen auch wieder 363 Tage im Jahr, wo Sie letztendlich in diesem Dorf leben und leben müssen, umgeben von Menschen, die es nicht so gut mit Ihnen meinen. Was ist das für ein Leben? Ich stelle es mir schon sehr zerrissen vor.
Ja, naja, zerrissen würde ich gar nicht sagen. Wir sind ja durch die Hälfte des Lebens, das wir in der Großstadt verbracht haben, sowieso nicht gewöhnt, so wahnsinnig enge Nachbarschaftskontakte zu pflegen. Also ich war noch nie mit, in welchem Haus auch immer ich wohnte, da war ich noch nie mit irgendeinem Nachbarn befreundet oder so. Also das kennen wir gar nicht. Und insofern vermissen wir das auch gar nicht. Dann ist es so, Jamel als Sackgassendorf hat keinerlei Infrastruktur. Also es gibt dort keinen Laden, keine Post, keine Kneipe, wo auch immer man hingehen könnte, wenn man wollte. Man fährt also mit den Autos raus aus dem Dorf, um irgendwelche Besorgungen zu erledigen, Freunde zu besuchen und komme im Auto wieder. Man fährt höchstens im Auto aneinander vorbei. Das heißt also auch der Kontakt mit den Nachbarn beschränkt sich glücklicherweise dann an ganz, ganz vielen Tagen auf. Man sieht sich aus der Ferne.
Nun ist ja Jamel ein Ort in Mecklenburg-Vorpommern, aber es gibt anderswo in Mecklenburg-Vorpommern, anderswo in Ostdeutschland, auch anderswo in Deutschland, gibt es ja Orte, bei denen es letztendlich ähnlich ist. Und es gibt ja auch einen Rechtsextremismus, der im Moment um sich greift, auch zu sehen bei vielen Wahlen im Moment. Wie groß ist Ihre Sorge um unsere Demokratie?
Die ist schon sehr, sehr groß heutzutage. Also wir merken das tatsächlich, wie schamlos auch Menschen plötzlich Meinungen vor sich hertragen und herausbrüllen, die noch vor, ich sag mal, 5 bis 10 Jahren völlig verpönt gewesen sind, wo man weiß, das ist zwar nicht verfassungswidrig, aber es schrammt so an dieser Grenze ziemlich arg entlang. Die Gesellschaft ist verroht, meines Erachtens. Also es geht nur noch um Schwarz-Weiß, Gut-Böse und ich habe Recht und die anderen sind alle doof. Und da haben wir wirklich ein paar Jahrzehnte lang extrem geschlafen. Gerade wir satten Westdeutschen, die ja wirklich, also ich persönlich kenne kein anderes Leben als in einer Demokratie und ich kenne auch theoretisch kein anderes Gesellschaftssystem, was diese Vorzüge besitzt, die die Demokratie mitbringt. Und insofern haben wir nach der Wende der sogenannten versäumt, den Menschen in Ostdeutschland zu zeigen, dass es nicht nur die böse Treuhand gibt, die wirklich viele Menschen sehr, sehr unglücklich gemacht hat und viele Leute über den Tisch gezogen hat, sondern es gibt eben auch die positiven Seiten der Demokratie. Und die zu entdecken, das fiel sicherlich vielen Menschen, die die DDR miterlebt haben und aus ihr kamen, sehr, sehr schwer.
Meine letzte Frage an Sie, Frau Lohmeier. Worauf freuen Sie sich denn gerade?
Ich freue mich auf die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr, weil ich da nicht einen einzigen Termin habe. Das hört sich komisch an. Ich bin seit Anfang Oktober Rentnerin tatsächlich. Und man sollte meinen, da hätte man ja ein bisschen mehr Freizeit. Habe ich im Moment nicht, weil der Start des Films jetzt ja im November die Medienaufmerksamkeit nochmal erhöht hat und ich dann tatsächlich sehr, sehr viele Anfragen auch gerne bediene, die von Medienvertretern kommen, einfach für Interviews, für Auftritte. Ich bin als Speakerin unterwegs auf Kongressen, auf irgendwelchen Fortbildungen und so weiter. Also das ist schon viel, aber tatsächlich zwischen dem 24. und dem 31. Dezember habe ich frei.
Und der Film, den Sie erwähnt haben, läuft heute Abend um 22.45 Uhr im Bayerischen Fernsehen. Ein Dokumentarfilm über Jamel und auch über das Festival, das unser Gast Birgit Lohmeier zusammen mit ihrem Mann Horst veranstaltet, einmal im Jahr im Sommer. Und nachzuhören ist dieses Gespräch in der ARD Audiothek. Da findet sich auch der Podcast Radioreportage, spannende Themen und inspirierende Menschen, vorgestellt von unseren Reporterinnen des BR in der ARD Audiothek. Jetzt Ihnen allen und natürlich auch Ihnen, Frau Lohmeier, einen schönen Abend wünscht. Achim Bogdan, alles Gute.
Vielen Dank.